herzliche Grüße und schönes Sabbat auch an euch alle von unserer Seite aus. Wir haben in der letzten Woche oder im letzten Mal, wo wir uns versammelt haben, ja ein bisschen gesprochen über die unvergebbare Sünde und dass wir auch eine Mahnung darin haben sollen, dass wir nicht nachlässig und nicht schwach darin werden, dieser Berufung treu zu sein. Und vielleicht ist der Eindruck manchmal, dass es doch recht schwierig ist, diesen Weg zu gehen. Und deswegen möchte ich heute etwas darin anschließen und darüber sprechen, dass wir uns nicht entmutigen lassen sollten. Und wir neigen ja dazu, die großen Glaubensvorbilder in der Bibel, von denen wir lesen können, manchmal vielleicht auf ein Podest zu stellen, weil sie so viel erreicht haben und im Glauben ja so stark waren. Und wir vergessen vielleicht manchmal, dass auch sie ja Menschen wie wir waren. Sie hatten ihre eigenen Schwächen wie wir. Und damit will ich auch nicht diesen Einfluss herunterspielen, den diese Menschen für unser Leben und auch für das Werk Gottes gehabt haben, aber zu erkennen, dass sie Menschen waren wie wir und dass sie als solche auch ein Leben hatten mit Schwierigkeiten, wo sie auch zu kämpfen hatten wie wir und sie hatten ihre Schwächen, mit denen sie leben mussten, das ist also unseren Lebensumständen gar nicht so unähnlich. Und deswegen hilft uns das vielleicht, wenn wir uns damit befassen heute, dass wir umso mehr aus ihrem Vorbild lernen können. Und diesen Zusammenhang glauben vielleicht manche, wenn sie von Apostel Paulus hören, dass er ja so kühn und mutig war, dass Gott für Gott es ganz klar war, dass er durch ihn große Dinge tun konnte und durch ihn und mit ihm vollbringen konnte. Wir sehen Paulus vielleicht manchmal durch eine rosarote Brille und sind überzeugt, dass wir uns vielleicht nicht so trauen würden, über Christus zu sprechen oder für ihn einzutreten, wie Paulus es tat. Und schließlich schildert die Bibel Paulus ja als jemanden, der regelmäßig gegen große Widerstände predigte, der seinen Gegnern mutig entgegentrat und der es sich zur Gewohnheit machte, seinen Zuhörern immer genau das zu sagen, was sie hören mussten, nicht unbedingt das, was sie hören wollten. Es gibt aber Stellen im Neuen Testament, damit will ich heute anfangen, die darauf hindeuten, dass Paulus eben nicht von Natur aus ein so mutiger Mensch war. Zum Beispiel lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 3, wo Paulus erklärt, dass er, als er bei der Gemeinde in Korinth war, mit Schwachheit, wie es heißt, mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern bei ihnen war. Das steht in 1. Korinther 2, Vers 3. Und in 2. Korinther 10, Vers 10 räumt Paulus sogar ein, dass manche vielleicht den Eindruck hatten, dass seine Briefe, wie es heißt, schwer und stark sind, aber die Gegenwart des Leibes, wo er also physisch bei ihnen war, ist schwach und die Rede verächtlich. Und mindestens einmal bat Paulus seine Gemeinde direkt, für ihn zu beten, wie es heißt, auf dass ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Er brauchte also die Gebete für Mut. Und bei mindestens zwei Gelegenheiten ermutigte Gott Paulus, inmitten von Konflikten und Widerständen eben keine Angst zu haben. All dies deutet also darauf hin, dass Paulus von Natur aus vielleicht eher schüchtern war oder zumindest nicht so kühn, wie wir vielleicht denken. Aber wenn Paulus von Natur aus ein schüchterner Mensch war und doch so freimütig über das Evangelium reden konnte, woher kam dann seine Kühnheit? Ganz einfach, sie kam von Gott. Als Paulus dem Zauberer Elimas, der Sergius Paulus vom Glauben abbringen wollte, das in Apostelgeschichte 13 beschrieben ist, Apostelgeschichte 13, Verse 9 bis 11, da trat er ihm als ziemlich kühn entgegen. Und es heißt ausdrücklich dort, dass Paulus voll Heiligen Geistes war. Ebenso in Ikonium begann Paulus mit Barnabas ebenfalls, wie es heißt, freimütig im Vertrauen auf den Herrn Gottes Wort zu lehren. Aber am hilfreichsten vielleicht auch, dass wir in Apostelgeschichte 20, Vers 32 lesen, dass Paulus die Ältesten der Gemeinde in Ephesus aufforderte, seinem Beispiel zu folgen. Und er erklärte da, in Apostelgeschichte 20, Vers 32, nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, ihm, der mächtig ist, zu erbauen. Es ist also Gott, der uns erbauen kann. Und die Tatsache, dass Paulus die Ältesten ermutigte, ihre Aufgabe, die Gemeinde Gottes zu hüten, unter allen Umständen wahrzunehmen, indem sie sich auf Gott und sein Wort verließen, das impliziert natürlich, dass er selbst seinen Mut und seine Kraft für den Dienst genau auf dieselbe Weise bezog. Aus diesen Aussagen von Paulus können wir also lernen, dass wir erstens nicht selbst den Mut aufbringen müssen, unserer Berufung zu folgen und im Werk bis ans Ende auszuharren, aber auch zweitens, dass der Mut, den Gott uns durch seinen Geist gegeben hat und geben kann, auch im Glauben genutzt werden sollte und genutzt werden kann. Und natürlich weiß der Satan auch, wie wichtig Mut und Kühnheit sind, um in dieser Welt des Satans Gottes Weg zu gehen. Also gegen den Strom zu schwimmen, wie ich letztes Mal gesagt habe. Und deshalb ist Entmutigung eines der wichtigsten Werkzeuge, das Satan einsetzt, um uns von Gottes Weg abzubringen, wenn wir es zulassen. Seine Idee ist es, uns zu vermitteln, die Strömung ist zu stark, gib einfach auf, lass dich treiben, dann wird alles leichter. Der Satan spielt gerne mit unseren Gefühlen und hemmt durch Ablenkung, durch Bedrängnisse und auch manchmal durch Verrat von anderen Menschen unsere Vision für geistliche Realitäten und für Gottes Plan. Paulus hat selbst auch eine solche Situation erlebt und er beschreibt diese in 2. Timotheus 4, Verse 16 bis 17. Das lesen wir bitte, 2. Timotheus 4 und Verse 16 bis 17. Da schreibt Paulus nämlich, 2. Timotheus 4, Vers 16, bei meiner ersten Verantwortung vor Gericht standen mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und wir können uns natürlich fragen, wenn wir in dieser Situation wären, wenn Herr Ellis zum Beispiel vor Gericht stehen würde, würden wir dann sagen, wir gehören nicht zu ihm? Oder würden wir ihm beistehen, vielleicht ihn auch besuchen und ihn stärken? Paulus hatte so jemanden nicht. Er stand hier, stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und er sagt dann, es sei ihnen nicht zugerechnet. Aber Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollständig vorgetragen würde und alle Heiden sie hören könnten. Und ich wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Paulus ließ sich also nicht davon entmutigen, dass er von anderen Menschen im Stich gelassen wurde. Er fokussierte sich auf sein Verkündigungswerk und Gott gab ihm die Stärke, die er brauchte. Die Realisierung unserer eigenen Schwäche also und die beständigen Anfeindungen aufgrund unseres Glaubens sind oft ein Grund, dass wir entmutigt werden können. So lesen wir auch in Hebräer 12, Vers 2 bis 4, worauf wir dann uns konzentrieren können, wenn wir selbst Entmutigung erfahren. Hebräer Kapitel 12, und wir lesen Verse 2 bis 4. Wir können uns nämlich darauf dann achten, Hebräer 12, Vers 2, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude, der hatte eine Vision, das Kreuz erduldete, die momentane Bedrängnisse, die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Vers 3, achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, also hat er Widerstand erfahren, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf wider die Sünde. Gott weiß also genau, wie schwach wir Menschen sind und deshalb ist die Bibel auch voll von Aufforderungen, nicht den Mut zu verlieren. Am bekanntesten ist vielleicht auch, wie Gott Josua nach dem Tod von Mose aufforderte, die Führung des Volkes zu übernehmen und ihm dafür Mut zusprach. So lesen wir Josua Kapitel 1 und Verse 6 bis 9, das lese ich aus der Elberfelder Bibel, Josua 1, Verse 6 bis 9, sei stark und mutig. Das ist auch der Titel der heutigen Predigt, sei stark und mutig. Das heißt hier weiter, denn du sollst diesem Volke das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zu rechten noch zu linken, auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach all dem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinen Wegen Erfolge haben und alsdann wird es dir gelingen. Vers 9 habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Wir haben also eine dreifache Bestärkung, sei stark und mutig. Und warum? Wie es hier heißt, Jahwe, dein Gott, ist mit dir, überall, wohin du gehst. Und Gott ist auch mit uns, überall, wohin wir gehen. Kurz davor beschreibt sogar die Bibel die Ereignisse, die sowohl Ursache von Entmutigung zeigen, als auch wie ansteckend Entmutigung sein kann. Es ging nämlich um die Einnahme des gelobten Landes, welches das Ziel ihrer langen Reise war. Lest ihr jetzt 5. Mose Kapitel 1 und wir lesen die Verse 21 bis 33. 5. Mose Kapitel 1, wir lesen ab Vers 21. Dort heißt es 5. Mose 1, Vers 21, siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land, das vor dir liegt, gegeben. Ziehe hinauf und nimm es ein, wie der Herr, deiner Väter Gott, dir versprochen hat. Dann heißt es, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Gott kannte die Schwäche des Volkes und schickte gleich eine Ermutigung voraus. Vers 22, da kamen dir alle herbei zu mir und sprach, lasst uns Männer vor uns hersenden, die uns das Land erkundigen und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, darin wir kommen sollen. Darin, das gefiel mir wohl, sagt Mose, und ich nahm von euch 12 Männer aus jedem Stamme einen. Die wandten sich und bestiegen das Gebirge und kamen bis in das Tal Eskol und kundschafteten es aus und nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns und berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Die Nachrichten der Kundschafter waren also durchaus positiv. Aber dann Vers 26, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch gegen das Wort des Herrn, eures Gottes, auf. Und ihr murrtet in euren Hütten und sprach, der Herr hat uns aus Hass aus Ägypten geführt, dass er uns in die Hände der Amoriter gebe, uns zu vertilgen. Eigentlich eine sehr seltsame Aussage, denn es gab keinen Grund, Gott Hass zu unterstellen. Aber sie brauchten eben einfach eine Ausrede, weil sie im Grunde Angst hatten. Angst vor den Bewohnern des Landes. Dabei sollten wir uns auf unserem Weg in unser gelobtes Land, nämlich das Reich Gottes, auch daran erinnern, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern es ist ein Voranschreiten im Glauben trotz menschlicher Angst. Wir müssen nicht auf eine Situation warten, dass wir unsere Angst entfernen, sondern wir müssen trotz dieser Angst mutig voranschreiten. Allerdings erklärt er das Volk auch, worauf sich ihre Angst stützte. Und das ist auch lehrreich für uns. In Vers 28 heißt es, wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder, nämlich die anderen 10 Kundschafter, haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer und höher gewachsen als wir, die Städte sind groß, bis an den Himmel befestigt, dazu haben wir Enakskinder, also das riesengroße Menschen gesehen. Und sie verließen sich also mehr auf das, was direkt vor den Augen lag, als auf die bereits erlebten Hilfen Gottes. Obwohl sie gerade Gottes Hilfe bei der Rettung aus Ägypten erlebt haben. Gott hatte 10 übernatürliche Plagen über Ägypten gesandt und bei den letzten Plagen spezifisch sogar die Israeliten geschützt. Und er hatte vor ihren Augen das Meer geteilt, damit sie einen Fluchtweg hatten. In Vers 29 wiederholt Mose aber Gottes Ermutigung, um sich genau an diese Ereignisse zu erinnern. 5. Mose 1, Vers 29, ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch streiten, wie er mit euch vor euren Augen in Ägypten getan hat. Erinnert euch an diese Taten. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf allen Wegen, die ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Sie sollten sich also alle an diese Hilfe Gottes in der Vergangenheit erinnern und dadurch Mut fassen. Das ist natürlich auch ein guter Rat für uns. Wenn wir entmutigt sind, erinnern wir uns daran, wie Gott uns in der Vergangenheit geholfen hat. Aber Vers 32, aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, euren Gott, nicht vertrauen, der doch vor euch herging auf dem Wege, euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, dass er euch den Weg zeigte, darauf ihr gehen solltet, bei Tag in einer Wolke. Wir kennen auch diese Episode, wie sie mit Mose diskutierten und können uns wirklich bildlich vorstellen, wie das Volk sich in seiner Furcht gegenseitig aufwiegelte. Die Folge war, dass diejenigen, die sich so entmutigen ließen, das gelobte Land nicht erreichten. Verse 35 bis 38. Das heißt es, Gott sagt selbst, keiner von den Männern dieses bösen Geschlechts soll das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, soll es sehen, und ich will ihm und seinen Kindern das Land geben, das er betreten hatte. Warum? Weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist, weil er also auf Gott vertraute. Auch über mich war der Herr zornig um euretwillen und sprach, du sollst auch nicht hineinkommen. Aber Josua, der Sohn Nuns, der vor dir steht, der soll hineinkommen, den selbst stärke. Denn er soll Israel dieses Land zum Erbe austeilen. Also eine wichtige Lektion für uns, wie alles in der Bibel niedergeschrieben wurde, dass wir daraus lernen sollen, ist, dass auch wir durch Entmutigung, also wenn wir aus Furcht vor dem, was vor Augen ist, zurück in die Wüste dieser Welt gehen wollen, dass wir durch diese Entmutigung in Gefahr sind, unser gelobtes Land ebenfalls nicht zu erreichen. Davon haben wir letztes Mal gesprochen. Und genau deshalb gibt es unzählige Aufforderungen in Gottes Wort für uns, dass wir mutig sein sollen und können mit Gottes Hilfe und Kraft. Paulus erkannte dies und wurde so zu einem wirksamen Werkzeug in Gottes Hand, zur Erfüllung des Verkündigungsauftrags, den auch wir ja heute haben. Deshalb wollen wir in der heutigen Predigt uns ansehen, erstens, was es bedeutet, stark und mutig zu sein. Wie Gott zu Josua gesagt hat, sei stark und mutig. Und dann betrachten wir ein paar Gründe, warum wir mutig sein können. Sehen dann drittens Beispiele von Menschen, die Mut durch Glauben erwiesen, um schließlich viertens zu erkennen, wie wir mehr Mut für uns christliches Leben erhalten können, damit wir auch wir bis ans Ende ausharren. Erstens also, was bedeuten die Begriffe Stärke und Mut, wie sie in der Bibel gebraucht werden? Und eine Definition und umschreibende Begriffe zeigt, wie umfassend Stärke und Mut wirken können. Das entspricht ungefähr so dem Bild des Shalom-Friedens, der auch sehr viele Facetten hat. Und auch so haben Stärke und Mut viele Facetten, die zusammenwirken. Sei stark, in Josua 1, Vers 6, was Sie gelesen haben, ist das hebräische Wort Chazak. Sei stark, und das bedeutet so viel wie Festigkeit, Beständigkeit, Standhaftigkeit und Widerstandskraft. Das entspricht der Idee von Epheser Kapitel 6 mit der Waffenrüstung Gottes, Epheser 6 und Verse 10 bis 11 und 13, wo es nämlich heißt, Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, erstarkt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermögt. Also Standhaftigkeit. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an diesem bösen Tag zu widerstehen vermögt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. Es geht also um eine Wehrhaftigkeit, bei Angriffen nicht zurückzuweichen. Und im Griechischen wird hier für dieses Erstarken das Wort Endynamo verwendet. Es bezeichnet eine innere, eine in sich ruhende Kraft. Und sei mutig, in Josua 1, Vers 6, ist das hebräische Amatz. Das ist eine gewisse Alarmbereitschaft und Aufmerksamkeit, die hier beschrieben ist. Die Bereitschaft zu kämpfen, sobald es notwendig ist. Es ist keine Frage, ob es notwendig ist zu kämpfen. Geistliche Kämpfe und äußere Bedrängnisse, die kommen ja sicher. Aber wir müssen einfach gerüstet sein dafür. Das entspricht dem Bild aus Epheser 6 und Vers 15, dass wir die Füße gestiefelt haben müssen, um bereit zu sein, voranzuschreiten, wenn die Situation es erfordert. Sind wir also bereit, auch alarmbereit und aufmerksam, um zu kämpfen, wenn es nötig wird? Und daneben verwendet die Bibel noch weitere Begriffe und Worte, die den christlichen Mut weiter vertiefen. Zum Beispiel schrieb Paulus in 2. Korinther 5, Verse 4 bis 9, was wir lesen. 2. Korinther, Kapitel 5. Und wir lesen ab Vers 4, 2. Korinther 5, Vers 4, denn wir, die wir in dieser Leibeshütte sind, seufzen und sind beschwert. Unser Leben hat also immer Zeichen der Bedrängnis, wo wir entmutigt sein könnten. Und warum? Weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Gott gibt uns einen Ausweg, eine Hoffnung und eine Vision. Vers 6, darum sind wir allezeit getrost oder getröstet und wissen, dass solange wir im Leibe wohnen, wir nicht daheim sind bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist wichtig, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber guten Mutes und wünschen vielmehr, aus dem Leibe auszuwandern und heimzukehren zu dem Herrn. Darum setzen wir auch alle unsere Ehre darin, wir seien daheim oder wallen, wir sind auf dem Weg, dass wir ihm wohlgefallen. Egal wo wir sind, egal welche Umstände, dass wir Gott wohlgefallen. Paulus erlebte am eigenen Leib etliche Angriffe, Anfeindungen aufgrund seines Glaubens, aber er behielt das Ziel im Auge, um nicht entmutigt zu werden. Er hatte diese Vision. Anders als die Israeliten unter Mose wusste er, dass wir eben im Glauben leben, in dem Vertrauen auf Gottes Wirken und nicht im Schauen auf die Bedrohungen und Bedrängnisse, die oft vor Augen sind. In Vers 8 heißt es, 2. Korinther 5, Vers 8, eben, dass wir guten Mutes sein sollen, wie auch er guten Mutes war. Das griechische Wort dafür ist Tareo und beschreibt eine Zuversicht, einen Trost, der uns neue Kraft und Kühnheit geben kann. Paulus erlebte genau einen solchen Moment in Apostelgeschichte 28, Vers 15. Wenn wir das lesen, Apostelgeschichte 28 und Vers 15, wo Paulus beschreibt, und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns entgegen, bis gen Appii Forum und Dres Taberna. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Es ist vielleicht so, wie in den Wildwestfilmen dargestellt ist, wenn man mitten im Kampf ist und die Kavallerie rückt an. Man hört dann die Trompete und die Kavallerie rückt an. Eine zusätzliche Hilfe, die uns zuversichtlich macht, dass wir in den Kampf gewinnen können, was uns dann auch neue Kühnheit verleihen kann. Die Jünger erlebten selbst auch einen solchen Moment, als sie mitten auf dem Sturm auf dem See waren. Das ist in Matthäus 14 beschrieben. Matthäus 14, Vers 27. Wo Jesus dann kommt zu ihnen und sagt, Matthäus 14, Vers 27, Jesus aber redete alsbald mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und seid getrost ist derselbe Wortstamm hier. Jesus erscheint wie die Kavallerie und die Jünger können neuen Mut fassen, dass alles gut wird und sie gerettet werden. Das Gegenteil ist das griechische Wort Phobos, das hier ebenfalls verwendet wird, wo es heißt, fürchtet euch nicht. Habt keine Phobien. Wir kennen dieses Wort Phobien heute und können uns lebhaft vorstellen, wie wir uns vor Spinnen oder engen Räumen oder hohen Höhen fürchten oder ähnlichem. Wir möchten solche Situationen natürlich gerne meiden und geraten schnell in Panik und fühlen uns wie gelähmt, wenn wir dem ausgesetzt sind. Aber Jesus gibt uns die Ruhe und die Sicherheit, die eine gewisse Geborgenheit vermittelt, damit wir weitergehen können auf unserem Weg. Das heißt also, fürchtet euch nicht. Ein ähnliches Erlebnis hatte Paulus in Apostelgeschichte 27, wo wir jetzt lesen, Apostelgeschichte 27, und wir lesen die Verse 20 bis 24. Apostelgeschichte 27, Vers 20 bis 24, da war in dem Schiff und da war ein Sturm im Mittelmeer. Und es heißt ab Vers 20, daher aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet würden. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, trat Paulus mitten unter sie und sprach, man hätte zwar, ihr Männer, mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren und sich dieser Schädigung und dem Verlust ersparen sollen. Vers 22, auch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn in dieser Nacht trat zu mir ein Engel des Gottes, dem ich angehöre, dem ich auch diene, und sprach, fürchte dich nicht. Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Also Gott hatte einen Plan und er hatte alles unter Kontrolle. Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Und guten Mutes zu sein, in Vers 22, ist das griechische Eutymeo. Das hat direkt mit unserer Stimmung zu tun, also mit Gefühlen. Mit dem Fokus auf Gottes Gegenwart und Hilfe können wir also auch unsere Gefühle kontrollieren und in konstruktive Bahnen lenken. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Bezeichnung eines menschlichen Organs, das Thymus heißt. Diese Thymusdrüse ist für den Aufbau des Immunsystems verantwortlich. Fehlt diese Drüse, baut der Körper kein Immunsystem auf. Guten Mutes zu sein, stärkt also bildlich gesprochen unsere Immunabwehr gegen die Angriffe des Satans in dieser Welt. Gefühle sind also sehr wichtig und Gott weiß das. Im Buch Jona finden wir eine weitere Beschreibung, wie Gottes Eingreifen neuen Lebensmut, neue, bessere Gefühle und Freude gebracht hat. Wir lesen Jona 4 und Vers 6. Wir wissen, dass Jona da deprimiert war und auch wütend auf Gott war. Und er war sogar noch geplagt von der Hitze der Sonne, nachdem er eben erfahren hatte, dass Gott Ninive verschonen würde. Und er war eben in dieser Wüste und von der Hitze geplagt. Und wir lesen Jona 4, Vers 6. Da beorderte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune, von seinen schlechten Gefühlen zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Das hebräische Wort für freute sich ist hier Samach. Und es beschreibt das Aufblühen und das Aufleben, wenn man erkennt, dass einem Hilfe zuteil wird in einer Bedrängnis, die einem eben auf die Stimmung drückt. Und aus all diesen Beschreibungen können wir also erkennen, dass Gottes Aufforderung, stark und mutig zu sein, viele Aspekte beinhaltet, wie eine positive Stimmung, eine Zuversicht und eine Erkenntnis der Gegenwart Gottes, welche uns helfen, mit neuer Entschlossenheit und Kraft weiterzumachen, auch wenn um uns, vor unseren Augen, Bedrängnisse sind. Mit dieser Stärke und dem Mut Gottes lassen sich die Härten des Lebens besser ertragen und sie geben uns die Kraft eben zum Ausharren. Zweitens betrachten wir also nun, warum wir mutig und gestärkt sein können. Und im Wesentlichen geht es darum, die Verheißungen Gottes zu kennen und auf diese zu vertrauen. Und so können wir uns anschauen, welche Verheißungen Gott uns gibt, die uns Zuversicht geben können. Wir werden jetzt einige Bibelstellen uns ansehen, weil wir uns eben dadurch in Erinnerung rufen können, was Gott für uns tut und dass Gott immer bei uns ist, wenn wir entmutigt sind und neue Kraft brauchen. Es ist also durchaus hilfreich, sich einige dieser Bibelstellen intensiv anzuschauen, vielleicht auch manche auswendig zu lernen, zumindest im Sinn zu kennen, dass wir es in Erinnerung rufen können, wenn wir entmutigt sind. Welche Verheißung gibt Gott? Zum einen ist es, dass Gott uns erhört. Lesen wir 2. Korinther 15, Vers 2 dazu. 2. Korinther, Kapitel 15. Dort heißt es in Vers 2, da ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, hört mir zu, Asa und du, ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Das ist entsprechend auch 2. Chronik 7, Vers 14. 2. Chronik, Kapitel 7 und Vers 14. Dort heißt es, und wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen, und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gott erhört uns. In Jeremia haben wir sogar wieder eine dreifache Bestärkung, die wir da lesen. Wenn wir Gott suchen, wird er sich finden lassen. Wir lesen Jeremia 29 und Verse 12 bis 14. Jeremia 29 und ab Vers 12. und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und werde euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von welchem ich euch habe gefangen wegführen lassen. Das heißt, die Bedrängnisse enden auch, wenn wir gelernt haben, uns an Gott zu wenden und auf ihn zu vertrauen. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Eine weitere Verheißung ist, dass Gott uns den Beistand gibt, den wir brauchen. Matthäus 28, Vers 20 zum Beispiel, Teil des Auftrags an die Gemeinde überhaupt, insgesamt ist ja, dass wir nicht nur das Evangelium predigen sollen und Jünger machen sollen aus allen Völkern, sondern Matthäus 28, Vers 20 heißt dann auch, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Gott ist bei uns, Christus ist bei uns. Entsprechend auch in der Pfingstpredigt von Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Apostelgeschichte 2 und Vers 38, dort heißt es, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gott gibt uns diese Gabe als einen Beistand. Jesus beschrieb auch diesen Heiligen Geist als Tröster und Beistand in Johannes Kapitel 14. Das lesen wir auch, Johannes Kapitel 14 und Vers 26. Dort heißt nämlich, Johannes 14, Vers 26, der Beistand oder der Tröster, aber der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch an alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch eine Verheißung, Gott gibt Beistand. Entsprechend auch die Verheißung, Gott gibt die Kraft, die wir brauchen. Dazu lesen wir Epheser 3, Verse 14 bis 21. Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 21, Gott gibt uns Kraft, die wir brauchen. Das heißt, Epheser 3, Vers 14, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christus, nach welchem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft zuzunehmen durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, mit allen Heiligen zu begreifen vermögt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei und die Liebe Christi erkennt, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Vers 20, dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ebenso Römer 8, Vers 26. Das ist ganz wichtig. Gott gibt uns Kraft. Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzern. Der ab die Herzen erforscht, weiß, was des Geistes Sinn oder Gesinnung ist. Denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Das heißt, selbst wenn wir nicht wissen, wie wir uns Gott nähern sollen, hilft Gott uns durch seinen Geist, dass wir den Kontakt zu Gott bekommen und dadurch neue Kraft schöpfen können. Eine weitere Verheißung, Gott erfüllt seinen Plan, egal was geschieht. Gott erfüllt seinen Plan. 1. Johannes 2, Vers 25. 1. Johannes 2, Vers 25, das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das ist sein Versprechen. Wenn wir uns an ihn halten, dann gibt er uns das ewige Leben. Darauf können wir uns verlassen. Ebenso Römer 8, Vers 28. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, also die sich an Gott halten, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, die Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Vers 30, welche aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Welche aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt oder gerecht gemacht. Welche aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Nichts und niemand kann uns dann von Gottes Liebe trennen. Es sind nur wir selbst, die uns von Gott abwenden können. Aber Gott wird uns nie verlassen. 2. Korinther 6, Vers 16 auch. 2. Korinther 6, Vers 16. Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott ist bei uns. Er verspricht, dass er diesen Plan, den er mit uns hat, auch erfüllen wird. Und ganz wichtig, Philipper 1 und Vers 6, das ist vielleicht etwas, was wir leicht auswendig lernen können, was wir uns vor Augen halten können, Philipper 1 und Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Gott wird uns nicht verlassen. Er wird sein Werk vollenden. Er hat uns nicht berufen, um zu scheitern. Gott lässt niemals darin nach, auch in unsere Schwäche zu tragen, uns zu stützen. Wenn wir uns an ihn anlehnen, wird er nicht einen Schritt zur Seite treten, dass wir hinfallen. Er wird uns stützen. Das ist Philipper 1, Vers 6. Eine weitere Verheißung, Gott sorgt für unsere Bedürfnisse. Gott sorgt für unsere Bedürfnisse. Das lesen wir in Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Matthäus 6, Vers 31, wo es heißt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das bedürft. Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Wenn wir die Vision haben, den richtigen Fokus haben, wird Gott für unsere Bedürfnisse sorgen. Ebenso auch 1. Petrus 5, Verse 6 und 7. 1. Petrus, Kapitel 5, wir lesen Verse 6 und 7. Dort heißt es, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir neigen dazu, uns wirklich immer wieder Sorgen zu machen, auch unnötige Sorgen zu machen, was da passieren könnte. Aber es bräuchte es eigentlich nicht, wenn wir im Glauben leben. Denn es heißt hier, und das ist das Versprechen, die Verheißung, er sorgt für euch. Darauf können wir uns verlassen. Und Gott ist mächtig genug, für uns zu sorgen. Eine weitere Verheißung, Gott gibt Frieden, Freiheit und Errettung. Gott gibt uns Frieden, er gibt uns Freiheit und Errettung. Johannes 14, Vers 27, da heißt es, Johannes 14, Vers 27, nachdem er diesen Tröster da beschrieben hat, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Im Griechischen heißt es tatsächlich, seid nicht beunruhigt oder eingeschüchtert. Gott gibt uns inneren Frieden, egal welche äußeren Umstände es gibt. Johannes 8, Vers 31 dann, Johannes 8 und Vers 31, da sprach ich es zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit kann uns frei machen von Aberglauben, von eingeschränkten Sichtweisen, von Bedrängnissen, die vor Augen sind. Es wird also frei machen von Furcht. 2. Korinther 3, Vers 17. 2. Korinther 3 und Vers 17. Denn der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann 2. Timotheus 3 und Vers 11. 2. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 11. Wo Paulus über sich beschreibt, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ausgehalten und aus all dem hat mich der Herr errettet. Und so können auch wir uns daran erinnern, wenn Gott uns aus Situationen errettet hat, dass er uns auch in Zukunft nicht verlassen wird. Gott weiß genau, was er tut, was wir ertragen können und er gibt uns die Kraft durchzuhalten. Und Daniel 6, Vers 27 lesen wir noch. Daniel 6 und Vers 27. Dort heißt es von Daniel, Daniel 6, Vers 27, er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Das führt uns zum dritten Punkt, nämlich Beispielen von Menschen, die Bibel beschreibt, die Mut durch Glauben erwiesen haben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Verheißungen alle an eine Bedingung geknüpft sind, wie wir oft gelesen haben jetzt. Wir müssen uns an Gott halten, ihm nachfolgen, ihm vertrauen, ihm gehorchen, damit er uns diese Hilfe zukommen lässt. Das heißt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 27. Johannes 10, wir lesen Verse 27 und 28. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wir können nicht auf unsere eigenen Wege gehen und erwarten, dass Gott uns Hilfe zukommen lässt. Wir müssen auch ihm nachfolgen. Vers 28, ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wie gesagt, es ist nur durch uns, wenn wir uns von Gott entfernen, dann kann Gott nicht eingreifen. Er will es auch nicht, weil er nicht diesen Weg uns dann bestärken will. Aber wenn wir ihm nachfolgen, dann heißt es hier, wird niemand uns aus Gottes Hand reißen können. Es gibt viele herausragende Beispiele eines solchen Lebens im Glauben und im Gottvertrauen, die uns ja auch alle bekannt sind oder viele bekannt sind. Deswegen erwähnen wir hier und drei Beispiele, die sehr herausragend sind. Zum ersten war es Daniel, von dem wir gerade gelesen haben. Daniel hat offensichtlich sein ganzes Leben lang beständig Gottes Lebensweise umgesetzt. Und er war auch überzeugt, dass diese Lebensweise zu richtigen Resultaten führt. Lesen wir Daniel Kapitel 1, Verse 8 bis 13. Daniel wurde da ausgewählt mit anderen Jünglingen, um am Hof des chaldäischen Königs trainiert zu werden. Daniel 1 und Vers 8. Dann heißt es, Daniel aber nahm sich vor, sich mit des Königs feiner Speise, mit dem Weine, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er bat sich von dem obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. Das ist auch wieder wichtig, Daniel 1, Vers 9. Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit in dieser Zeit der Prüfung. Er gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch Speise und eure Getränke bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen Jünglinge von eurem Alter? So wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Und damals war es sehr leicht, einen König den Kopf zu verlieren, sein Leben zu verlieren, wenn man beim König in Ungnade fiel. Aber Vers 11, da antwortete Daniel dem Kellermeister, welchen der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Danach besehe man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen Jünglinge, welche von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Daniel wusste also, dass Gottes Lebensweise funktioniert. Und er war entschlossen, diese nicht zu kompromittieren, und Gott war bei ihm und segnete auch das Geschehen. Noch später, unter dem Druck der Androhung einer Todesstrafe, blieb Daniel Gott treu. Das wird beschrieben in Daniel Kapitel 6. Daniel Kapitel 6, wir lesen ab Vers 7, wo eine tatsächliche Bedrängnis dann im Lande kam. Sämtliche Fürsten, heißt es, sämtliche Fürsten des Königreichs, die Landpfleger und Satrapen, die Räte und Statthalter, erachtete es für ratsam, dass eine Verordnung aufgestellt werde und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in den Löwenzwinger geworfen werden soll. Dann heißt es weiter, Vers 8, nun, o König, erlass das Gebot und erschreibe das Edikt, damit es unabänderlich sei wie das Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben sei, ging er hinauf in sein Haus. Er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem gerichtet und er fiel des Tages 3-mal auf die Knie nieder, betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er vor dem zu tun pflegte. Es war also bereits seine Lebensweise. Er hat nichts geändert wegen der äußeren Bedrängnis. Und das wurde dann auch dem König berichtet. Vers 13, da antworteten sie und sprachen, Daniel, einer der gefangenen Juden, nimmt keine Rücksicht auf dich und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet 3-mal des Tages sein Gebet. Das erinnert uns natürlich an die Aussage von Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo Petrus gesagt hat, als er vor Gericht stand, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Genau das hat Daniel auch getan. Weiter in Daniel 6 und Vers 16, da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in den Löwenzwinger werfe. Er hat es ja unterzeichnet, das musste so sein. Der König hob an und sprach zu Daniel, weil er ja ihn auch gern hatte, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung des Zwingers und der König versah ihn mit seinen Siegeln und mit den Siegeln der seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Offenbar war es also tatsächlich so, dass der König seinen eigenen Leuten auch nicht vertraute. Vielleicht hätten die ja Daniel umbringen können. Er verbrachte eine schlaflose Nacht und hoffte, dass Daniel nichts geschehen würde. Und auf seine Nachfrage am nächsten Morgen antwortete Daniel, Vers 22, mein Gott hat seinen Engel gesandt und der Löwenrachen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügen, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war, und ich auch vor dir nichts Böses verübt habe. Da war der König sehr froh und befahl, Daniel aus dem Zwinger herauszuziehen. Als man aber Daniel aus dem Zwinger heraufgebracht hatte, fand sich kein Schaden an ihm, denn er hatte seinen Gott vertraut, heißt es. Menschlich gesehen hätte man also vor einer Gruppe hungriger Löwen sicherlich Angst. Daniel Gottvertrauen war einfach nur stärker. Wie ich anfangs gesagt habe, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ein Voranschreiten im Glauben trotz menschlicher Angst. Und ein zweites Beispiel auf seine Freunde Hanania, Misael und Asaja, die besser bekannt sind als Schadrach, Meshach und Abednego, erlebten eine solche Situation, in der sie sich entscheiden mussten zwischen einer Kompromittierung ihres Glaubens oder einem aus menschlicher Sicht sicheren, qualenvollen Tod. Das ist beschrieben in Daniel 3 und Vers 10. Daniel 3 und Vers 10 lesen wir. Daniel Kapitel 3 und Vers 10. Da beginnt es: Du hast, O König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Ton der Hörner, Flöten, Zittern, Harfen, Psaltern, Sackpfeifen und aller Art von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfalle und anbete, der solle in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Also eine direkte Aufforderung zum Götzendienst. Und zwar direkt eine realistische Bedrohung. Der Feuerofen war da und er brannte schon. Vers 12. Nun sind da jüdische Männer, welche du mit der Verwaltung der Landschaft Babel betraut hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Die achten nicht auf das königliche Gebot, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Dabei fahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar hob an und sprach zu ihnen: Habt ihr, Sadrach, Meshach und Abednego, vorsätzlich meinem Gott nicht gedient und das goldene Bild nicht angebetet, den, das ich habe aufrichten lassen? Seid ihr jetzt bereit, sobald ihr den Schall der Hörner, Flöten, Zittern, Harfen, Psalter und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, um niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe? Wenn nicht, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und welcher Gott wird euch aus meiner Hand erretten? Sie hätten jetzt die Wahl gehabt zu sagen oder auch zu denken: Wir fallen einfach nieder und tun so, als ob wir anbeten. Gott wird es ja schon verstehen, dass wir es nur unter Zwang machen, aber danach dienen wir wieder Gott. Nein, sie standen stattdessen mutig für ihren Glauben ein. Vers 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben nicht nötig, dir auf ein Wort zu erwidern. Sie wollten nicht diskutieren, ob Gott die Fähigkeit hat oder den Willen hat, sie zu retten. Vers 17, sei es nun, dass unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem glühenden Feuerofen befreien kann und uns von deiner Hand erretten wird oder nicht. So sollst du wissen, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Und so müssen wir auch uns zumindest heute die Frage stellen, sind wir bereit, im Zweifel unser Leben so hinzugeben, um Gott treu zu bleiben? Oder wären wir geneigt, einen Kompromiss für eine kurze Zeit zu schließen, um uns aus der Schlinge zu retten? Sadrach, Meshach und Abednego haben ein Beispiel gegeben, dass Gott erretten kann. Und darauf können wir vertrauen, das ist die Verheißung. Ein drittes Beispiel ist David, als er Goliath entgegentrat. Die Philister forderten die Israeliten damals zum Kampf heraus. Diese Geschichte ist beschrieben in 1. Samuel Kapitel 17. Und das lesen wir 1. Samuel 17, Abvers 3. 1. Samuel 17, Vers 3. Und die Philister standen am jenseitigen Berge, die Israeliten aber an diesseitigen Berge, sodass das Tal zwischen ihnen lag. Da trat aus dem Lager der Philister ein Zweikämpfer hervor, namens Goliath von Gat. 6 Ellen und eine Spanne hoch. Er war also sehr imposant, groß gewachsen und menschlich furchteinflößend. Die Reaktion der Israeliten war auch entsprechend. Vers 11. 1. Samuel 17, Vers 11, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörte, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Menschlich gesehen ist es eine Situation, wo man sich fürchten kann. Anders aber David. Vers 26, da fragte David die Männer, die bei ihm standen: Was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes höhnt? Es ging nicht um das Volk, sondern es ging darum, dass Gott angegriffen wird. Dann Vers 32, und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz um seinetwillen. Also hab keine Angst. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Vers 37, weiter sprach David: Der Herr wird mich von dem Löwen, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Wir wissen also, dass David bereits ein Leben im Gottvertrauen praktiziert hat, während er seine Herde gehütet hat. Er wusste um Gottes schützende Hand für die, die auf ihn vertrauen. Gott hatte ihm bereits in der Vergangenheit geholfen und daran erinnerte er sich. Vers 44, und der Philister fluchte David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu den Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand liefern, dass ich dich schlage und deinen Kopf von dir nehme und deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde gebe, damit das ganze Land erfahre, dass Israel einen Gott hat. Vers 47: Und diese ganze Gemeinde soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn Sache, und er wird euch in unsere Hand geben. Daran können wir uns auch erinnern, wenn wir kämpfen: Es ist nicht gegen uns gerichtet, es ist oft gegen Gott gerichtet. Satan kämpft im Prinzip gegen Gott und er benutzt uns. Und deswegen können wir auch unsere Bedrängnisse in Gottes Hand legen. Und er wird uns helfen. Er wird die Feinde in unsere Hand geben. David zeigte sich eifrig für die Sache Gottes und ließ nicht zu, dass die Feinde Gott verunglimpften. Und Gott gab ihm den Sieg. Und so sehen wir also aus diesen Vorbildern und aus den Verheißungen Gottes, wie auch wir mehr Mut fassen können für unseren alltäglichen Kampf. Diese Welt ist gottfeindlich gesinnt und durch den Einfluss des Satans in praktisch jedem Aspekt darauf ausgerichtet, die Nachfolge Christi zu entmutigen. Es soll uns Angst machen, wir würden es nicht schaffen. Sprechen wir nun also über 5 Strategien, wie wir an Mut für unseren christlichen Kampf zunehmen können. Erstens, wir können Entmutigung als solche identifizieren und dann ablehnen. Erstens, Entmutigung als solche identifizieren und erkennen und ablehnen. Und wir fühlen uns oft entmutigt durch Anfeindungen, Bedrängnisse und allerlei Probleme, die uns vielleicht über den Kopf wachsen, während wir vielleicht dann mitbekommen, wie es anderen, die nicht Gottes Wege gehen, viel besser geht als uns. Auch in den Psalmen wird ein solcher Eindruck beschrieben. Lesen wir Psalm 37, wir lesen Verse 12 bis 14. Psalm 37, Vers 12. Dort wird dann genau eine solche Situation beschrieben. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut, sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch täglich geschlagen worden und meine Strafe ist alle Morgen da. Es ist also wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass der Satan in diesem Moment mit unseren Gefühlen spielt, wenn wir solche Überlegungen haben. Sich mit anderen zu vergleichen ist nie hilfreich. Aber manchmal tun wir es eben doch. Das Ergebnis kann sein, dass wir uns vielleicht danach sehnen, ebenso zu leben und in Ruhe gelassen zu werden. Aber dadurch kann unsere geistliche Vision verblassen, und wir können sie sogar verlieren und wieder danach streben, was vor Augen liegt. Und wenn es nur ein bisschen Ruhe ist, ein bisschen Entspannung. Wenn wir aber wissen, dass gerade diese Gefühle Satans Methode sind, um uns in geistlichen Dingen zu Fall zu bringen, können wir auch direkt dagegen ankämpfen. Epheser 6, Vers 12 spricht gerade von diesem geistlichen Kampf, der dem Satan so wichtig ist, wichtig genug ist, um alles daran zu setzen, uns vom Weg Gottes abzubringen. Deswegen geht es auch weiter im Psalm 73, und der Ausweg wird hier gegeben, Psalm 73, Vers 16. So sann ich denn danach, um dies zu verstehen, aber es schien mir vergebliche Mühe zu sein. Eigene Überlegungen, eigenes Nachdenken führt einfach nicht zu richtigen Entscheidungen. Und dann Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende merkte. Gott hat eine höhere und langfristige Perspektive, die auch unsere Sichtweise und Vision sein kann und sein sollte. Wir können uns überlegen, wie sieht Gott diejenigen, die es sich in dieser Zeit auf Kosten anderer gut gehen lassen? Nämlich, Vers 18, nur auf schlüpfrigen Boden setztest du sie. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie geschah das so plötzlich und entsetzlich? Sie gingen unter und nahmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verächtlich machen. Es ist also nur ein kurzer Traum, den sie leben. Hebräer 11, Vers 25 nennt dies eine zeitliche Ergötzung der Sünde. Es ist maximal ein zeitlich befristetes Vergnügen, allerdings, wie es hier heißt, mit einem Ende mit Schrecken, weil Sünde eben immer Konsequenzen hat. Lesen wir weiter, Psalm 73, Vers 21. Als mein Herz verbittert war, also ich empfinde Wut, vielleicht Neid, als mein Herz verbittert war und es mir in den Nieren wehtat, wir kennen auch psychosomatische Beschwerden durch Gefühle, durch schlechte Gefühle, als es mir in den Nieren wehtat, da war ich dumm, ich verstand nichts, ich benahm mich wie ein Vieh gegen dich. Und doch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Leite mich auch ferner nach deinem Rat und nimm mich hernach mit Ehren auf. Richtig betrachtet ist es also tatsächlich töricht oder dumm, sich durch Vergleich mit anderen um eine weltlich kurzsichtige Betrachtung verbittern zu lassen. Was uns dann zur zweiten Strategie bringt. Die zweite Strategie ist die Vision bewahren und stärken. Die Vision bewahren und stärken. Überlegen wir uns, wie es auf der Titanic war. Diese Menschen hatten ein Ziel vor Augen. Sie wollten das blaue Band erreichen. Sie wollten einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen für die schnellste Verbindung über den Atlantik. Und so entschieden sie sich für eine Abweichung vom vorgegebenen Kurs, um eine schnellere Route nach Amerika zu fahren. Für sie sah es gut aus, aber zuletzt brachte es, wie wir wissen, den Tod. Das entspricht auch Sprüche 14, Vers 12. Manche Wege führen uns, scheinen uns recht zu sein, aber zuletzt führen sie in den Tod. Aber Gottes übergeordnete Perspektive würde auch sehen, wohin dieser Weg führt. Er hätte auch gewusst, wo die Eisberge treiben. Und er hätte vor den Konsequenzen gewarnt. Es wäre also klar gewesen, dass die Entscheidung für diesen Kurs falsch war. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir Gottes Sichtweise zulassen, wenn wir auf seine Sichtweise hören, vor welchen Konsequenzen auch sein Wort warnt, wenn wir sündigen, bleiben wir im besten Fall auf dem besseren Weg. Auch wenn uns also etwas vor Augen gut erscheint, ist es immer hilfreich, unsere Entscheidung im Licht von Gottes Wort zu betrachten, eventuell auch mit anderen Geschwistern und Predigern zu besprechen, bevor wir wegweisende Entscheidungen treffen. Die dritte Strategie ist dann, mit dieser Vision und den in der Bibel stetigen Erfüllungen von Verheißungen ebenfalls auf Gottes Verheißungen zu vertrauen. Dritte Strategie also, auf Gottes Verheißungen vertrauen. Gottvertrauen ist ja im Wesentlichen Glaube, wie Hebräer 11, Vers 1 definiert. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Und 1. Johannes 2, Vers 16 warnt uns auch, 1. Johannes 2 und Vers 16, alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige, das hochmütige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Was Augenlust ist, also was vor Augen liegt und uns attraktiv erscheint, ist oft weltlich und kurzsichtig. Genauso auch das, was vor Augen liegt und uns Angst machen kann. Diese Dinge sind einfach keine gute Basis für richtige Entscheidungen. Gott hingegen ist uns auf unser langfristiges Wohl bedacht. Vers 17, 1. Johannes 2, Vers 17, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott weiß, was langfristig besser ist. Wir haben vor einige Verheißungen besprochen, auf deren Erfüllung wir im Glauben vertrauen können. Sie erfordern natürlich eben, wie gesagt, eine gewisse Vision und auch eine Geduld, wie Hebräer 11 und Vers 39 bis 40 auch bestätigt. Hebräer 11 und Vers 39 lesen wir, diese alle, diese Glaubensvorbilder, von denen Hebräer 11 spricht, diese alle, obschon sie hinsichtlich des Glaubens ein gutes Zeugnis erhielten, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Ein Leben im Glauben mag in diesem Leben nicht die Erfüllung all unserer Wünsche beinhalten, aber die Erfüllung von Gottes Verheißungen wird kommen. Die Strategie 4 ist deshalb, worum es bei der Bekehrung und der Taufe geht. Vierte Strategie ist Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung. Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung. Sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, erleichtert vieles im Leben. Wie oft fragen Menschen anklagend, warum muss das gerade mir passieren? Und nie ist das hilfreich. Es führt zu Selbstmitleid, zu Entmutigung. Sich als Opfer von Umständen zu fühlen, lähmt, wie auch der Vergleich mit anderen Menschen lähmt, zumal wir nie all deren Umstände kennen. Stattdessen wissen wir aber, dass Jesus sich selbst seiner Göttlichkeit entäußerte, um uns zu dienen. Und er diente sogar bis zum Tode, und es war ein qualvoller Tod. Er gibt uns den Zugang zu seinem Geist, dem Tröster und Helfer, der in 2. Timotheus 1, Vers 7 beschrieben wird als 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Furcht führt zur Entmutigung, aber Gott gibt uns seinen Geist der Kraft, der selbstlosen Agape-Liebe und der Besonnenheit, um klar zu denken und richtig entscheiden zu können nach seinem Wort und seinem Willen. Lesen wir dazu auch 1. Korinther 10, Vers 24. Zu dieser Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung, 1. Korinther 10, Vers 24, niemand suche das Seine, sondern ein jeder das des Anderen. Der Weg des Gebens funktioniert, aber es braucht Glauben, es braucht Gottvertrauen. Aber so zu leben und die Segnungen Gottes zu erleben, gibt auch uns viel Ermutigung, Bestätigung und Kraft, auf diesem Weg weiterzugehen. Die letzte Strategie, Strategie 5, ist eine direkte Folge daraus, andere ermutigen. Andere ermutigen. Nichts hilft so gegen Eigenentmutigung, wie wenn wir uns auf die Bedürfnisse von anderen konzentrieren. Es lenkt uns ab von eigenen Sorgen. Wenn wir bemüht sind, andere zu ermutigen, suchen wir automatisch nach Positiven, womit wir sie ja ermutigen können, weil wir sie ermutigen wollen. Philipper 4, Vers 8 beschreibt, was wir daran dann denken sollen. Philipper 4, Vers 8, im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend ist, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach. Bei anderen fällt uns das in der Regel auch recht leicht, da wir Menschen dazu neigen, leichter bei anderen zu sehen, in welcher Hinsicht es denen ja besser geht als uns, was uns manchmal zu Selbstmitleid und zu Entmutigung führen kann, finden wir bei den anderen auch eher die positiven Aspekte, mit denen wir sie dann ermutigen können, was sie vielleicht gerade nicht selbst sehen können. Insofern nutzen wir dabei diese Neigung der menschlichen Natur, um andere zu ermutigen. Und gleichzeitig werden wir auch abgelenkt von eigenen Sorgen, finden vielleicht sogar dann den Zugang dazu, auch bei uns solche positiven Dinge zu erkennen. In jedem Fall ist es ein gutes Gefühl, andere ermutigen zu können. Und wenn wir selbst solche Ermutigung brauchen, haben wir vielleicht auch Geschwister, die genau das für uns tun können. Fürsorgliche Liebe zu praktizieren hilft tatsächlich eben auch uns. So haben wir also heute gesehen, dass der Satan uns durch Entmutigung zu Fall bringen will, gerade weil er sieht, welches Potenzial Menschen bei Gott bekommen. Uns entmutigen zu lassen und Gott zu verlassen, spielt also nur in seine Hand. Gott wiederum gibt uns in seinem Wort unzählige Ermutigungen, wie wir gesehen haben, und Stärkungen, indem er immer wieder erklärt, wenn wir uns an ihn halten, gibt er uns überreichlich Kraft zum Ausharren, um am Ende den geistlichen Sieg davonzutragen. Matthäus 24, Vers 13 und 14 ermahnt uns dadurch, Matthäus 24, Vers 12 und 13, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, Matthäus 24, Vers 12, wird die Liebe in vielen erkalten, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Egoismus in der heutigen Welt führt zu einem Kampf Mensch gegen Mensch, wobei der Stärkere überlebt und der Schwächere entmutigt aufgibt. Es ist Satans Welt und es ist Satans Strategie. Gott gibt uns einen besseren Weg, einen übergeordneten Weg, und er beruft das, was die Welt als schwach ansieht, um die Starken zu beschämen. Er sagte zu Paulus, 2. Korinther 12, Vers 9, 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit eigener Kraft kommen wir in dieser Welt nicht weit und haben keine Perspektive für die Zukunft. Mit Gott an unserer Seite jedoch bekommen wir neue Kraft und eine neue Perspektive, eine ewige Perspektive. Jesaja 40, Vers 29 ermutigt uns in diesem Sinne. Jesaja 40 und Vers 29, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Vertrauen wir also unserem Schöpfer, dass er das Werk, das er uns begonnen hat, auch vollenden wird. Er hat es verheißen, er wird es tun. Halten wir uns nahe an ihn, wie ein Kind seinen Vater bei der Hand nimmt, um sich von ihm führen zu lassen.